Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. August. Der Wahlkampf des Unionskandidaten Armin Laschet läuft alles andere als rund. Ungeschickte Bilder, sinkende Umfragewerte, keine prägnanten Aussagen. Heute, achten Sie drauf, kommt der nächste Tiefschlag für den Spitzenkandidaten. Die Union dichter bei 20% als bei 30%. Auweia. Was bitteschön ist da los in der Union? Ist dieser Kandidat womöglich schon vor der Ziellinie erledigt? Das alles bespreche ich jetzt mit Robin Alexander, Vize-Chefredakteur der Welt, Bestseller, Buchautor, Machtverfall heißt sein neuestes Werk und intimer Kenner der Verhältnisse von CDU und CSU ist er auch. Schönen guten Morgen, Robin.
Guten Morgen, Gabor.
Armin Laschet hat ja seit seinem Auftritt im Flutgebiet nicht mehr so richtig wieder Tritt fassen können. Die Umfragen geben weiter nach. Was denkst du, war es das für ihn?
Nein, das war es noch nicht, weil wir haben doch in diesem Wahlkampf schon alles erlebt und das Gegenteil. Als Laschet nominiert wurde, hat er doch auch keinen Lauf gehabt. Und dann ist Frau Baerbock über jeden zur Verfügung stehenden eigenen Fuß gefallen. Und plötzlich war Laschet wieder oben auf. Das ist ja alles erst ein paar Wochen her. Da kann noch eine Menge passieren.
Wie erlebst du den Spitzenkandidaten der Union im persönlichen Naherlebnis?
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe mir den tatsächlich näher angeguckt. Ich bin sogar die Tage mit ihm für 2,5 Tage nach Polen gereist, wo er mitten im Wahlkampf so eine Auslandstour gemacht hat. Und das Interessante ist, sein Umfeld ist schon deutlich nervös, er selber aber nicht. Also entweder kann er das extrem gut verbergen oder er ruht wirklich sehr in sich selbst. Und ich glaube, zweiteres ist der Fall.
Okay, manche in der Union sagen ja, mit Markus Söder wären wir jetzt deutlich besser dran. Nun guckt ja bei Markus Söder so genau jetzt keiner hin. Er ist nicht der Spitzenkandidat. Was denkst du?
Auf jeden Fall wäre es bei Markus Söder ganz anders gelaufen. Söder hat ja von Anfang an gesagt, wir müssen in die Offensive, wir müssen proaktiv sein, wir müssen eigene Themen bringen, wir müssen eigene Leute bringen. Also all das, was Laschet bisher verweigert hat. Natürlich hätte Söder mit dieser offensiven Strategie auch Angriffsfläche geboten. Das stimmt, das war ja auch unionsintern das große Gegenargument gegen ihn. Aber mit diesem Wegducken, mit diesem hoffen wir, dass wir irgendwie bis zum Wahlkampf durchkommen, die Strategie ist noch nicht gescheitert, aber sicher gerade in der Krise.
Nun ist Laschet ja kein Armleuchter, ich sag's mal so salopp. Er sieht, was wir beide auch sehen. Wird er seinen Stil, denkst du, nochmal verändern?
Dafür gibt es starke Indikatoren. Also zum Beispiel, dass Friedrich Merz Anfang der Woche so in die Offensive gegangen ist und diese Attacke gefahren hat gegen die Grünen und ihre Idee mit dem Einwanderungsministerium. Das hat er nicht ohne Absprache mit Laschet gemacht. Oder auch der Generalsekretär Paul Ziemiak, der wird am Sonntag in einem Interview, an dem ich selbst beteiligt war, auch richtig in die Offensive gehen. Also die CDU versucht jetzt in die Attacke zu kommen. Die Frage ist, wie weit Laschet das auch persönlich kann, weil er ist ja so ein sehr ausgleichender Typ. Er ist ja kein aggressiver Mensch und er will sich im Wahlkampf auch nicht verbiegen. Und früher in NRW hat er dafür immer Leute gehabt, die das für ihn gemacht haben. Dann hat er eine Kommission für den Bosbach gehabt, der richtig schön innenpolitisch was machen konnte. Dann hat er den Herbert Reul gehabt oder hat er den Laumann gehabt für die sozialen Gefühle. Und die hat er alle auf Bundesebene nicht.
Manche träumen ja jetzt bei der Union von dieser Deutschlandkoalition, die aus Sachsen-Anhalt herüberweht. So eine Art große Koalition plus FDP plus Christian Lindner. Wie denkt man in der CDU darüber? Ist das nicht der bequemste Weg der Machtsicherung?
Gabor, da musst du unterscheiden, auf welcher Ebene der CDU gedacht wird. Für Sachsen-Anhalt ist das eine richtig gute Nummer, weil in der letzten Koalition sind sich die Grünen und die in Sachsen-Anhalt sehr rechte CDU total auf die Nerven gegangen. Und Haseloff hat dann sozusagen versprochen, wenn ihr CDU wählt, könnt ihr nicht nur die AfD draußen halten, sondern wir werden sogar die Grünen los. Und das konnte der abliefern. Aber im Bund ist die Lage doch eine völlig andere. Die Hälfte der Bundes-CDU träumt doch von einer Koalition mit den Grünen, hat sich schon kulturell angenähert. Also da sind die Grünen doch gar nicht mehr so der Feind. Und was man auch bedenken muss, wenn man sich vorstellt, die SPD gewinnt wieder nicht das Kanzleramt, die SPD geht schwer GroKo-traumatisiert in die nächste GroKo-Runde und kriegt noch ihren besonderen Spezialfreund Christian Lindner dazu, da wünsche ich Olaf Scholz viel Glück, das der eigenen Fraktion zu erklären.
Also, wie würdest du sagen, wie ist die Stimmung bei den Konservativen? Lässt sich das in einem Satz zusammenfassen?
Ja, ein Satz, denen geht der Arsch langsam auf Grundeis.
Robin, vielen Dank für die Einschätzung.
Gerne, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Zum 7. Todestag von Kultschauspieler Robin Williams spreche ich mit Professor Ulrich Heger über ein schwieriges, aber doch sehr wichtiges Thema, über Depressionen, gerade auch in Zeiten von Corona.
Die haben Rückfälle erlitten, die haben Suizidgedanken entwickelt, die Schwere der Erkrankung hat zugenommen. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die 5,3 Millionen Erkrankten jedes Jahr, dann sind wir bei etwa 2 Millionen Menschen, die sagen, durch die Maßnahmen gegen Corona hat sich meine Erkrankung verschlechtert. Und das ist tatsächlich eine Katastrophe.
Außerdem unsere Finanzexpertinnen Sophie Schimanski und Annette Weißbach sprechen über die Probleme der Bayer AG und den mittlerweile nicht mehr zu stoppenden Niedergang von ThyssenKrupp. Wir staunen und ziehen den Hut vor dem Sänger und Fotograf Bryan Adams.
Vielleicht ahnt schon der ein oder andere, warum ich hier etwas unorthodox heute statt hinter dem Tisch auf dem Tisch stehe. Man muss die Dinge nämlich zuweilen aus einer anderen Perspektive sehen. Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der größten Schauspieler. O Captain, mein Captain. An den großen Robin Williams.
Mit dieser emotionalen Geste verabschiedete sich die Tagesthemen-Moderatorin Karen Miosga von dem beliebten Komiker und Schauspieler Robin Williams, der heute genau vor 7 Jahren gestorben ist. Viele von Ihnen kennen ihn aus Filmen wie zum Beispiel Der Club der toten Dichter.
Nutze den Tag, pflückt Rosenknospen, solange es geht, weil wir irgendwann nur noch Würmernahrung sind, Jungs. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, jeder von uns, der hier anwesend ist, wird eines Tages aufhören zu atmen, erkalten und sterben.
Mit 63 Jahren nahm er sich das Leben. Aber freiwillig ist er dennoch nicht von uns gegangen. Der Weltstar litt unter Depression. Nachdem er erfuhr, dass er an Parkinson erkrankt war, zog er für sich persönlich den Schlussstrich, die Selbsttötung. Wir möchten diesen heutigen Todestag nutzen, um über die Volkskrankheit Depression zu sprechen. Wie erkennt man diese Krankheit? Welche Therapien helfen? Und welche Folgen die Pandemie, die Corona-Pandemie für depressiv kranke Menschen hatte und immer noch hat? All das möchte ich Professor Ulrich Heger fragen. Er ist der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und heute Morgen mein Gesprächspartner. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Ulrich Heger.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Es jährt sich der Todestag von Robin Williams, dem Schauspieler, Club der toten Dichter. Der hatte, kurz bevor er freiwillig, unfreiwillig aus dem Leben schied, den Satz gesagt, jeder, den du kennst, kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei nett, immer. Und da wollte ich Sie fragen, ist das tatsächlich so? Kämpft jeder Mensch, fast jeder Mensch, diese unsichtbare, dann vielleicht auch unheimliche Schlacht?
Ich glaube, jeder Mensch hat seine innere Welt, wo es auch Dinge gibt, die man von außen vielleicht nicht sieht, mit denen er zu kämpfen hat. Aber wenn man unter einer psychischen Erkrankung leidet und vor allem auch Depression, dann hat es eine ganz, ganz andere Qualität.
Depression ist eine Krankheit oder ist es das, was das Leben einem zufügt?
Ja, das ist ganz eindeutig eine Erkrankung, wie viele andere schwere Erkrankungen auch. Das ist eine Erkrankung, die mit veränderten Hirnfunktionen einhergeht, die, man muss es sagen, auch mit einer deutlich reduzierten Lebenserwartung einhergeht. Es ist wirklich eine schwere Erkrankung. Und die Schwere erkennt man ja auch ganz unzweideutig daran, dass es die Erkrankung ist, die mit die häufigste Ursache auch für Suizide ist, weil es eben der Leidensdruck so groß ist bei dieser Erkrankung.
Das heißt, Depression und Selbsttötung gehören schon zusammen. Auch wenn nicht jede Depression zu einer Selbsttötung führt, liegt fast jeder Selbsttötung, sagen Sie, eine Depression zugrunde.
Ja, es ist die häufigste Ursache, aber es gibt auch andere psychische Erkrankungen wie schizophrene Erkrankungen, manisch-depressive Erkrankungen, Essstörungen, Suchterkrankungen, die auch mit einer vielfach erhöhten Suizidrisiko einhergehen.
Man denkt ja in der Moderne und angesichts der Komplexität unseres Zusammenlebens, auch der Arbeitsverdichtung, vielleicht der Flüchtigkeit von Beziehungen, dass die Zahl der Selbsttötungen, der Suizide zugenommen habe. Dem ist aber nicht so, sondern das hat sich innerhalb der letzten 40 Jahre halbiert. Warum ist das so?
Der naheliegendste Grund ist, dass wir besser umgehen mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dass diese Menschen sich nicht mehr ganz so stigmatisiert fühlen wie früher und sich deswegen häufiger trauen, sich Hilfe zu holen. Dass die Ärzte auch besser geschult sind, die Hausärzte zum Beispiel, Depressionen und Suizidgefährdung zu erkennen. Und dass deswegen viel, viel mehr Menschen heute eine Diagnose bekommen, die Diagnose Depression zum Beispiel, und aus der Isolation rauskommen und behandelt werden. Und das dürfte der Hauptgrund sein für diesen wunderbaren Rückgang der Suizidzahlen in Deutschland.
Der wunderbare Rückgang, der trotzdem natürlich ist die Zahl insgesamt beängstigend hoch. Über 9000 Menschen nehmen sich selber das Leben. Das ist doch fast das Dreifache, meine ich, der Verkehrstoten beispielsweise und damit doch eine erhebliche Zahl. Auch wenn es vor 40 Jahren 18.000 Menschen waren, sind die 9000 zu viel. Lassen sich alle Selbsttötungen, denken Sie, in einer perfekten Welt, wenn alle Menschen auf Sie und Ihre Kollegen hören würden, verhindern?
Die allermeisten passieren im Kontext von psychiatrischen Erkrankungen. Über 90%, das weiß man aus verschiedenen Studien. Und in der Regel ist hier die Behandlung nicht optimal erfolgt. Ich glaube nicht, dass man die Zahl auf Null bringen kann. Aber hier ist sehr, sehr viel Raum für Verbesserungen. Und hinzu kommt ja neben diesen Suizidzahlen noch etwa das 20-fache an Suizidversuchen, die ja auch oft sehr schrecklich ausgehen. Muss man auch noch bedenken, um die Größe des Problems zu erkennen.
Depression ist ja schwer zu greifen, nicht nur für die Mitmenschen, die Partner, sondern auch für den Einzelnen selber. Woran, Herr Professor, kann ich denn überhaupt selber erkennen, ob ich einfach nur schlecht drauf bin, Burnout gefährdet bin, miese Laune habe, echte Misserfolge im Leben soll es ja auch geben. Aber wo ist der Unterschied? Wo sagen Sie, hier Freundchen, hier hast du ein Symptom, hier musst du handeln und zwar nicht mehr alleine?
Das ist etwas, was gar nicht so einfach ist. Also als Facharzt kann ich das in aller Regel. Ich achte zum Beispiel auf die Neigung zu Schuldgefühlen. Depressive Menschen sagen nicht, die Gesellschaft ist schuld oder der Partner oder die Partnerin, sondern ich bin eine Belastung für andere. Es wäre besser, wenn ich nicht da wäre, für alle, für die Gesellschaft. Solche Gedanken stellen sich ein. Auch die Müdigkeit, das ist nicht eine Schläfrigkeit, dass man irgendwie schlapp, die Augen einem zufallen, sondern es ist das Gegenteil. Die Menschen fühlen sich permanent angespannt wie von einer Prüfung. Auch, dass sie sagen, ich kann keine Gefühle mehr wahrnehmen. Auch keine negativen, keine Trauer zum Beispiel, ist typisch für Depressionen. Dann gibt es Tagesschwankungen typischerweise. Nach Schlaf ist sehr häufig die Depression stärker ausgeprägt und auch das Erschöpfungsgefühl stärker ausgeprägt als vor Schlaf. Deswegen haben die Menschen oft ein Morgentief. Und Schlafentzug ist übrigens eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird. Die Müdigkeit geht nämlich nicht weg bei der Depression durch Schlaf, sondern wird eher noch verstärkt. Das sind so einige Beispiele und es gibt weitere Punkte, an denen man eine Befindlichkeitsstörung in der Regel gut abgrenzen kann von einer richtigen depressiven Erkrankung. Und die Betroffenen selber sagen ja auch, das fühlt sich ganz anders an als damals, als ich die Trennung hatte und alles schiefgelaufen ist.
Welche Rolle hat die Pandemie auf dieses depressive Geschehen in dem Menschen selber? Geht das an uns vorbei, weil die Ursache gar nicht von der äußeren Welt kommt? Oder hat die Pandemie hier verstärkend gewirkt auf diese negativen Schwingungen?
Was wir in einer Befragung gefunden haben, da haben wir 5000 Menschen befragt, das war, dass die Menschen, die eine Depression haben, für die ist das Ganze eine Katastrophe gewesen. 44% haben angegeben, dass sich bei ihnen die Erkrankung verschlechtert hat. Die haben Rückfälle erlitten, die haben Suizidgedanken entwickelt, die Schwere der Erkrankung hat zugenommen. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die 5,3 Millionen Erkrankten jedes Jahr, dann sind wir bei etwa 2 Millionen Menschen, die sagen, durch die Maßnahmen gegen Corona hat sich meine Erkrankung verschlechtert. Und das ist tatsächlich eine Katastrophe. Das geht mit Leid, mit großem Leid, auch, ich denke, mit Tod einher. Die Gründe dafür sind zum einen, dass sich die Qualität der medizinischen Versorgung verschlechtert hat. Die Menschen waren so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr getraut haben, zum Arzt zu gehen oder zum Psychotherapeuten zu gehen. Es wurden stationäre Behandlungen abgesagt, Selbsthilfegruppen sind ausgefallen und, und. Aber auch die anderen Folgen, die ganz speziell für Depressionen negativ sind, zum Beispiel, dass die Leute weniger Sport machen. Sport ist unterstützend in der Behandlung der Depression, dass die Menschen länger im Bett liegen. Ich habe vorhin gesagt, Schlafentzug ist oft etwas, was antidepressiv eingesetzt wird. Und langer Schlaf kann depressionsverstärkend wirken. Und auch der unstrukturierte Tag ist für jemanden in der Depression, der an nichts Interesse empfinden kann, schlecht und ist eine ewige Zeit, in der man sich noch tiefer hineingrübeln kann in die Depression. Ich halte das für ein riesen Problem. Und die Frage, die man ja in der Politik sich eigentlich immer stellen muss, wie viel Leid und Tod kann ich verhindern durch meine Maßnahmen und wie viel Leid und Tod verursache ich? Es gibt da kein auf Nummer sicher gehen. Das gibt es ja nicht. Also als Arzt, wenn zu mir ein Patient kommt und hat eine Blasenentzündung, dann kann ich nicht auf Nummer sicher gehen und hochdosiert Antibiotika geben, wenn ich dabei die Leber kaputt mache. Das wäre völlig unverantwortlich. Es gibt kein auf Nummer sicher gehen, sondern die Aufgabe ist, die optimale Balance zwischen Leid und Tod, das man möglicherweise verhindert, und Leid und Tod, das man verursacht.
Interessant. Nun ist ja die Pandemie das eine und die generelle Politik das andere. Sind Sie denn der Meinung, dass ein solches Thema, nennen wir es jetzt mal Volkskrankheit, Depression, dass das in den politischen, in den öffentlichen Raum gehört stärker und dass auch Spitzenpolitiker im Wahlkampf sich dazu äußern sollten und nicht nur zum Mindestlohn, Tempolimit auf der Autobahn und Tierwohl?
Wenn man bedenkt, wie viele ihrer Wähler direkt betroffen sind, ich hatte von 5,3 Millionen Betroffenen jedes Jahr gesprochen, und wie viele indirekt betroffen sind, dann ist man fast bei der Hälfte der Bevölkerung, die mit dem Thema psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, ich rede jetzt nur von Depressionen übrigens, gar nicht von anderen psychischen Erkrankungen, die damit zu tun haben. Und wenn Sie merken, da gibt es einen Politiker, der ja, diese Menschengruppe im Auge hat, die ja schon krankheitsbedingt eher eine leise Gruppe ist, die nicht ja, sehr gut darin ist, ihre Interessen durchzusetzen und laut zu schreien, dass aber jemand diese leise Gruppe im Auge hat, ich glaube, dass er auf sehr viel Dankbarkeit und auch Wählerzustimmung stoßen wird.
Das Gegenteil ist ja im Moment unsere Wirklichkeit. Das wäre eher, ich denke an den Freitod von Hannelore Kohl, ich denke an den Schauspieler Robin Williams, anlässlich dessen Freitod wir heute darüber sprechen, dass das Thema ja eigentlich eher gemieden wird, auch von den Verwandten und nahestehenden Menschen, in diesem Fall ja Helmut Kohl zum Beispiel, dass es nicht in den politischen Raum befördert wurde, sondern eher wieder rausgekickt wurde, der Ball.
Also zunächst von Freitod würde ich nicht reden, weil Depressionen in aller Regel im Kontext von einer verzerrten Umweltwahrnehmung bedingt durch die psychischen Erkrankungen erfolgt. Es ist fast nie eine freie Entscheidung, sondern eine schreckliche Folge einer psychischen Erkrankung.
Also das Wort Freitod, sagen Sie, ist zu verharmlosend, weil es suggeriert, da hätte einer eine wirklich eigenständige Entscheidung gefällt.
Richtig, genau. Das ist irreführend. Mhm. Herr Walter Kohl, der Sohn von Hannelore Kohl, geht ja sehr offen damit um, auch mit dem eigenen Suizidversuch, den er begangen hat. Er ist ja auch ein Botschafter der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, unterstützt uns vielfältig, gerade auch im Bereich Suizidprävention. Also das ist ein Beispiel, wie es dann doch versucht wird, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen.
Kann nichts dafür, aber kann man denn was dagegen tun? Ich würde gerne, Herr Professor Hegel, mit Ihnen optimistisch, zuversichtlich aus diesem Gespräch wieder hinauskommen. Kann man irgendwas tun, um seine eigene Stimmung aufzuhellen, um frühe Anzeichen vielleicht tatsächlich nicht zu ignorieren, aber zu bekämpfen und auf einen anderen Pfad abzubiegen?
Ja, in jedem Fall. Ich meine, Depression ist eine gut behandelbare Erkrankung. Die beiden Hauptsäulen, das sind die Antidepressiva, das ist die häufigste Behandlung, und Psychotherapie. Vor allem ein Verfahren, das nennt sich kognitive Verhaltenstherapie, hat sehr gute Wirksamkeitsbelege. Und man kann den allermeisten Menschen helfen. Also wie ich in der Klinik, geleitet habe, kamen ja jeden Tag Menschen mit Depressionen, und nach einigen Wochen wurden die fast alle wieder in deutlich gebesserten oder beschwerdefreien Zustand nach Hause entlassen. Das erfordert oft etwas Geduld, die Behandlung, aber Depressionen sind gut behandelbar und man kann auch das Rückfallrisiko um etwa 70% reduzieren. Denn wenn einer mal eine depressive Krankheitsphase erlitten hat, hat er eine Veranlagung in der Regel und damit ein hohes Risiko, im späteren Leben erneut in diesen Zustand zu rutschen. Und dieses Rückfallrisiko kann man auch deutlich reduzieren mit Antidepressiva, aber auch mit Psychotherapie.
Und einen kleinen Beitrag haben wir vielleicht mit diesem Gespräch und Sie mit Ihrer Arbeit ohnehin geleistet. Herr Hegerle, ich bedanke mich für diesen Austausch.
Ja, vielen Dank, Herr Steingart.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da schaut man mit großen Augen auf den deutschen Pharma-Riesen Bayer, der in Amerika weiterhin bloß seine Probleme hat. Was das an der Börse heißt, das bespreche ich mit unserer Wall Street-Reporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sophie, die Glyphosat-Frage bleibt weiter brennend für Bayer. Geschuldet ist das Ganze der Übernahme von Monsanto. Der Pharma-Riese aus Leverkusen hat nun ein weiteres Gerichtsverfahren verloren. Worum geht es dabei und was sagen die Anleger?
Das Gericht in San Francisco hat am Montag bekräftigt, dass Bayer für die Krebserkrankungen zweier Kläger eines Ehepaars in diesem Fall haften muss. 2019 wurde der Konzern in diesem spezifischen Fall zunächst zu Schadensersatz und Strafzahlungen von rund 2 Milliarden Dollar verurteilt. Später wurde der Betrag vom Gericht zwar reduziert, aber jetzt eben diese Niederlage. An der Börse ist die Aktie jetzt in einer Woche 5% gefallen, ist aber gestern leicht angezogen, eine gelassene Reaktion also erstmal. Trotzdem liegt die Aktie gerade so über dem Jahrestief und die Erholung nach dem Corona-Tief ist damit weggeschmolzen. Das Unternehmen gehört wegen der Monsanto-Problematik schon seit einiger Zeit zu den ganz großen Verlierern am Finanzmarkt. Seit dem Abschluss der Monsanto-Übernahme ist der Börsenwert um rund die Hälfte abgefallen.
Ich schalte nun zu unserer Börsenexpertin nach Frankfurt am Main, zu Annette Weißbach. Ich grüße dich. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
ThyssenKrupp bringt ja heute neue Quartalszahlen raus. Der Konzern ist schon länger ein Sorgenkind, nicht nur der Wirtschaft, auch der Politik. Das Ganze hat nicht nur was mit Corona zu tun. Was, Annette, waren die wirklich großen Baustellen dieses einst stolzen Stahlriesen in den vergangenen Monaten?
Die große Baustelle ist einfach, dass bei ThyssenKrupp nichts wirklich funktioniert. Und das ist wie ein großer Gemischtwarenhandel, muss man sich das vorstellen. Es ist einfach viel zu viel verschiedene Produkte, die sie haben. Und sie verdienen einfach kein Geld damit. Und das hilft auch jetzt nicht, dass die Stahlpreise zwar wieder angestiegen sind, aber es ist halt keine nachhaltige Lösung für das Stahlgeschäft, das Kerngeschäft von ThyssenKrupp auf dem Tisch. Und das ist etwas, wo Aktionäre natürlich mit großen Augen hinschauen und ihr Geld nicht unbedingt investieren wollen.
Das Ziel ist ja, Annette, in Zeiten der Dekarbonisierung der sogenannte grüne Stahl, also eine Stahlherstellung mit möglichst wenig CO2-Emissionen. Wie sehr glauben die Anleger eigentlich an diese Vision?
Ja, Stahlproduktion mit Wasserstoff, das soll die Zukunft sein, sogenannter grüner Stahl. Das funktioniert natürlich auch gerade mit den ganzen strengeren Klimazielen sehr gut. Allerdings, wenn man sich das Projekt mal in der Realität anschaut, sagen die Anleger, gerade auch schon bei der vergangenen HV, das ist wie eine Blackbox, das ist kein ausgegorener Plan, denn das wird unglaublich viel Geld kosten, die Produktion umzustellen.
Na, wir werden sehen, ob dieses Großprojekt von Politik und Wirtschaft tatsächlich hier im Herzen des Ruhrgebiets gelingen kann. Vielen Dank, Annette, und einen fröhlichen Tag in Frankfurt wünsche ich dir.
Vielen Dank, Gabor, dir auch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Olaf Scholz einknickt, ausgerechnet vor der CDU. Worum geht's? Die SPD hat einen Werbespot veröffentlicht, in dem sie die CDU mächtig ärgern möchte. Es wurden, so das Konzept dieses Spots, Figuren gezeigt, die der Wähler mitgeliefert bekommt, wenn er Armin Laschet wählt. Also Friedrich Merz als Politiker der Reichen, Hans-Georg Maaßen als Rechtsausleger und dann auch noch den Laschet-Vertrauten Nathanael Liminski. Aber hören Sie selbst.
Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist.
Was? Kein Sex vor der Ehe? Wer wie? Liminski ist der Chef der Staatskanzlei von Laschet und ein enger Vertrauter. Der junge Mann, 35 Jahre alt, kommt aus einem sehr katholischen Elternhaus. Als er 21 Jahre alt war, hat dieser Liminski mal in einer Fernseh-Talkshow gesagt, dass er auf Sex vor der Ehe verzichte, ganz auf Linie mit dem damaligen Papst Benedikt.
Und darum warnt die SPD jetzt vor dem Mann in ihrem Spot. Na sowas, wie originell ist das denn? Das Ganze sorgte für Furore, weil man Herrn Leminski aufgrund religiöser Überzeugungen angegriffen hat. Aber mal ehrlich, so furchtbar ernsthaft wirkte diese SPD-Werbung in all ihrer Albernheit dann auch wieder nicht. Vielleicht spöttisch und provokant, vielleicht auch reißerisch. Aber keiner hält deswegen doch allen Ernstes den jungen CDU-Mann wegen seiner religiös-sittlichen Lebensweise für eine Gefahr für Deutschland. Trotzdem, Olaf Scholz gab klein bei nach Kritik aus der Union und setzte den Spot jetzt wieder ab. Wir lernen. Provokante Parteispots kommen in den Himmel, bissige in den Giftschrank. Amen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Bryan Adams nicht nur ein brillanter Musiker ist, sondern auch ein guter und sehr, sehr angesehener Fotograf. Denn er tritt jetzt in die Fußstapfen von ganz Großen in seiner Branche, Helmut Newton zum Beispiel, Peter Lindberg oder Amy Leibovitz. Sie alle haben schon für den Pirelli-Kalender fotografiert und Bryan Adams übernimmt jetzt das Shooting für das kommende Jahr. Den Pirelli-Kalender gibt es seit 1964 und ja, man kann ihn gar nicht kaufen, denn er wird nur an die 20.000 wichtigsten Kunden des Reifenherstellers und auch an die Freunde des Hauses verschenkt. Und nur die schönsten Frauen kommen dafür vor die Linse, so zumindest heißt es. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich dieser Kalender zum Inbegriff der stilvollen und auch der anspruchsvollen erotischen Fotografie. Reifen müssen nicht zwingend mit aufs Bild und daher lässt es auch Bryan Adams, sie zu fotografieren. Er hat sich lieber Sängerinnen und Musikerinnen vor die Linse geholt und in typischen Situationen einer Tournee abgelichtet. Cher zum Beispiel wird von Bryan Adams vor einem riesigen Schminkspiegel porträtiert. Rita Ora liegt erschöpft in einer Badewanne und Kollegin Normani wird leicht verloren von einem großen weißen Tourbus in Szene gesetzt. Für einen Erotikkalender ist nicht viel Haut zu sehen. Nur ein Motiv ist wirklich oben ohne. Und zwar ironischerweise die Aufnahme des einzigen männlichen Modells, der Rock'n'Roll-Ikone Iggy Pop. Der zeigt sich früher und jetzt auch im Alter von 74 Jahren mit freiem Oberkörper, was sonst. Und er macht dabei eine ziemlich gute Figur, muss man sagen. Aber vielleicht ist genau das ja die Kunst des Bryan Adams, einfach alle gut aussehen zu lassen. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Coming.